Liebe Zuhörende, hier kommt eine neue Folge der Denkfabrik Medizin. Ich bin Ingo Krenz, Internist und Nephrologe aus Hamburg und mir gegenüber sitzt
Andreas Klinge, Internist und Diabetologe auch aus Hamburg. Und zusammen sind wir die Denkfabrik Medizin.
Noch immer.
Ne? Ja, wir nähern uns im zweiten Jahr, ne?
Wir sind fast, genau, ne? Im Mai, ne? sind wir 2 Jahre on air. Wer hätte das gedacht? Ne?
Ja.
Nicht? Und wir können es ja verraten, wir schrappeln knapp an der 500.000 Streams, ne, entlang im Moment gerade. Nicht? Und wir sind ja beide irgendwie so das...
Eine absurde Zahl.
Unvorstellbar für uns, ne?
Ja.
Dass so viele Leute das hören, was wir hier so verzapfen. Ist wirklich, also wir fühlen uns sehr, sehr, sehr stark geehrt und geschmeichelt.
Ja, und wir freuen uns über jeden Einzelnen und jede Einzelne, die hier bei uns zuhören mag.
Ja, ne? Heute habe ich dir was mitgebracht,
Andreas. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Deine Information an mich war wenig hilfreich.
Also wir können ja mal verraten, was ich dir als kleinen Vorbereitungssatz gesagt habe. Ich habe dir gesagt, man muss schon genau hingucken.
Mhm.
Nee, das war alles, was du an Informationen zu diesem Fall bekommen hast. Ne? Und ich entwickle dir ihn mal so.
Okay.
Die Fallpräsentation ist es kommt ein 24-jähriger junger Mann zu mir, der seit 1,5 Jahren einen arteriellen Hypertonus hat. Und dieser Hochdruck wird aktuell mit 4 potenten Hochdruckmitteln behandelt.
Oh.
Unter diesen 4 Medikamenten ist er tatsächlich einigermaßen kontrolliert und ist so im Bereich so von 130, 80. Er ist Medizinstudent, kommt ursprünglich aus Hamburg und ist so zu den Feiertagen, ist er nochmal wieder in Hamburg, studiert aber ansonsten in einer deutschen Großstadt. Die initiale Behandlung des Hochdrucks war in der Hochdruckambulanz der dortigen Uniklinik erfolgt. Mhm. Du kannst dir vorstellen, die Uniklinik hat eine unfassbare Diagnostik angeschoben.
Na klar.
Er ist dort gewesen in der Hochdruckambulanz. Von der Hochdruckambulanz ist er weitergereicht worden an die nephrologische Ambulanz. Ich habe die Laborwerte durchgeguckt. Das umfängt mehrere Seiten. Da ist jeder Hormontest, den du dir vorstellen kannst, gemacht worden. Also nicht nur Renin-Aldosteron, sondern natürlich auch Pheochromozytom, natürlich auch ein Dexamethason-Hemmtest. Es ist jeder Antikörper, den ich kannte und den ich wahrscheinlich noch nicht kannte, bestimmt worden. Außer ein bisschen Proteinurie ist aus dieser Diagnostik nichts rausgekommen. Es ist ein sehr, sehr sportlicher Typ. Er ist Hockeyspieler, spielt Torwart in der 2. Bundesliga, also recht ambitioniert. Er ist Nichtraucher und hat ansonsten keine weiteren Risiken. Das einzige Risiko, was er mitbringt, ist, dass sein Vater ist mit 63 Jahren an plötzlichen Herztod verstorben. Und von dem weiß er noch, dass der vorher bereits einen arteriellen Hypertonus hat.
Mhm.
Aktuell sind die Blutdruckwerte 130, 80 unter dieser Vierfachmedikation. Möchtest du eine Tante-Pia-Liste mit mir machen oder möchtest du mir gleich sagen, was er hat?
Ich kann ja mal sagen, was in meinem Kopf vorgeht, wenn du mir das so erzählst. Und dann können wir vielleicht eine Tante-Pia-Liste machen. Was in meinem Kopf vor mich geht, passiert, hat natürlich was mit dem zu tun, was wir häufig schon besprochen haben, wenn wir über Hochdruckpatienten sprechen. Das ist kein Patient, wo ich sagen würde, alles ist klar, der hat eine essentielle arterielle Hypertonie. Jetzt ist er unter 4 Medikamenten gut eingestellt. Schönen guten Tag. Das ist das falsche Konzept.
Mhm.
Dieser junge Mann, der jetzt auch ja noch, also wenn er jetzt 24 wäre und du hättest mir erzählt, er hat einen beginnenden Typ-2-Diabetes und hat einen Body-Mass-Index von 35 und die ganze Familie hat Bluthochdruck, dann würde das schon eher in den Fokus rutschen. Aber dieser junge Mann, der ist jung, der ist schlank, der ist sportlich, er gehört nicht in die typische Risikokonstellation. Ich denke, wir müssen intensiv schauen und überlegen, ob der nicht eine sekundäre Hypertonieform hat.
So. Ich kann dem nur zustimmen.
Also du hast gesagt, es ist so ziemlich jeder Test gemacht, der überhaupt gemacht werden konnte. Aber natürlich interessieren mich, also du sagst, es ist alles normal. Das würde für mich immer mit bedeuten, Elektrolyte, also ich denke ja erstmal so an so Basissachen. Also Elektrolyte, Nierenfunktion, da wird Calcium, Natrium, Kalium, das wird alles gemessen worden sein. Und das war alles völlig normal?
Wie gesagt, er hat eine kleine Proteinurie. Und daraus hat die Nephrologie der Uniklinik gemacht, dass er einen hypertensiven Nierenschaden hätte.
Also das kann natürlich sein. Natürlich, wenn er den Bluthochdruck schon länger hat, kann der natürlich auch schon einen Schaden dadurch haben. Aber es kann natürlich auch sein, dass...
1,5 Jahre.
Ja, das wäre die nicht meine wichtigste Frage gewesen. Wie ist denn rausgekommen, dass der Bluthochdruck hat? Ist das durch seinen Leistungssport passiert, dass da gemessen worden ist, dass er da ärztlich betreut worden ist?
Nee, zufällig. Er hatte ein bisschen Kopfschmerzen und dann hat er selber mal Blutdruck gemessen. Bei einem der Praktiker ist er an ein Blutdruckmessgerät gekommen und ist dann so gleich auch in die Hochdruckambulanz der Uniklinik weitergereicht worden.
Ja, wahrscheinlich wird er, also wenn er jetzt 4 Medikamente hat, um das zu senken, wird er wahrscheinlich sehr hohe Blutdruckwerte gehabt haben. Das war wahrscheinlich nicht zweifelhaft, dass er einen Bluthochdruck hat. So, also für mich als Nicht-Nephrologen würde sich jetzt die Frage stellen, ist die, also wenn wir an der Proteinurie, das ist ja offensichtlich das Einzige, woran wir uns jetzt sozusagen ein bisschen festhalten können, an auffälliger Labordiagnostik zumindest, wäre für mich die Frage, ist die Proteinurie Folge des Bluthochdrucks oder ist sie Ausdruck einer niereigenen Erkrankung, deren Effekt der hohe Blutdruck ist?
Alles völlig richtig.
Das ist so die Frage, an der ich im Moment hänge.
Dann machen wir doch mal eine kleine Tante Pius-Liste. Ja. So, wir wollen ja auch in der Übung bleiben, oder?
Ja, absolut. Also fangen wir an mit T wie traumatisch.
Lassen wir weg.
Das lassen wir weg, ja. Selbst wenn er dann einen Hockeyball draufgekriegt hat auf die Niere, das macht keinen Bluthochdruck.
Kannst du natürlich irgendwie um die Ecke und so, er könnte eine Page-Niere haben. Und
ja, aber das ist
okay.
Das Ganze ja unter dem Hintergrund von, wir haben gar keine auffälligen Tests, irgendwas müssten wir ja mal finden. Also
Autoimmun?
Autoimmun, immunologisch, ja, also sozusagen sowas wie eine Glomerulonephritis, zumindest eine akute Form passt nicht. Du hast erzählt, er hat im Urinstick ein bisschen Eiweiß, aber er hat, du hast nichts erzählt von, dass er da Zellen drin hätte. Er hat keine Erythrozyten, keine Leukozyten. Also bringt einem jetzt nicht so richtig was ins Auge. Hat er denn von dem ganzen Labor, gibt es irgendwas, also das Blutbild ist auch völlig normal, die Senkung ist normal, das CRP ist normal. Das muss ja auch, also eine Autoimmunerkrankung, die sozusagen dort völlig überall völlig blande Befunde sonst hat, fände ich jetzt sehr unwahrscheinlich.
Also ich habe Folgendes gemacht. Ich habe aus unserer Tante, habe ich das N, habe ich, weil beim 24-Jährigen was neoplastisch ist, das ist ja, sagen wir mal, a priori schon relativ unwahrscheinlich. Das habe ich ausgetauscht gegen nephrologisch. Ich finde das sowieso, also das sollten wir vielleicht überlegen. Also,
genau, neoplastisch braucht es gar nicht, es braucht eigentlich nur nephrologisch.
Also man kann auch die Welt auch durch die Niere gucken, oder?
Genau.
Ich hätte bei Autoimmun, habe ich an sowas noch gedacht wie eine Nierenarterienarteritis, ne? Also das gibt es ja ganz, ganz selten, eine Großgefäßarteritis, zum Beispiel im Rahmen von Takayasu oder so. Das wiederum ist eine Erkrankung, die mehr Frauen als Männer kriegen. Also auch schon wieder ein dünnes Eis und sowas ganz, ganz Seltenes. Ne? Aber okay, wenn man überlegt, gibt es sowas. Ne? Nephrologisch hast du natürlich völlig recht. Ein bunter Blumenstrauß an Nierenerkrankungen. Dann kommt als nächstes toxisch-medikamentös. Er nimmt keine Medikamente regelmäßig ein, außer den 4 Blutdrucksenkern, keine weiteren.
Die nehmen nicht laufend beim Hockeyspiel große Mengen von Ibuprofen.
Habe ich ihn extra gefragt? Selten. Ja, kommt gelegentlich vor, aber selten.
Ich muss gestehen, dass vor kurzem war ja nochmal Handball-Europameisterschaft. Da habe ich viele Spiele gesehen und ich bin immer beeindruckt, mit welcher, also die sind total fair im Umgang miteinander, aber das ist ja, die schlagen da ja auf diesen Hallenboden auf. Und ich weiß aus dem Handballsport, dass dort viel Schmerzmittel vorab genommen werden. Im Hockeysport kenne ich mich nicht aus. Aber gut, er hat nicht große Mengen von Ibuprofen gefuttert.
Nein.
Was ist noch, sonst noch nephrotoxisch?
Da fallen mir halt ein, also was macht an medikamentös, kann Bluthochdruck machen. Nicht? Und da kommen natürlich so Sachen wie Kokain oder andere Stimulantien, Amphetamine, Crystal Meth und solche Geschichten kommen da alle in die Differentialdiagnose. Oh, hat er mir zumindest anamnestisch hat er gesagt, nee, mach da nicht. Ne?
Ja.
Dann die nächsten Sachen sind ja dann sowas wie, ist er ein Nasenspray-Abuser? Nee, auch das.
Stimmt.
Auch das kann, das gehört immer sozusagen zu meinen Standardfragen. Dann sage ich immer sowas wie machen Sie denn auch was Exotisches? Und da kommt dann, nehmen Sie Lakritz und da gehört eben auch dazu, dann frage ich auch nach Nasenspray, wenn ich eine Hochdruckanamnese mache. Macht er auch nicht.
Was ich finde, was auch dagegen spricht, dass er irgendetwas nimmt, was er dir nicht sagt, ist, dass ich glaube, selbst in der, gut, beim Hockey weiß ich es nicht, aber beim Fußball wäre es so, dass auch in der zweiten Bundesliga es Kontrollen der nationalen Anti-Doping-Agentur gibt.
Ach so, das
gibt's heißt, das wären ja alle Substanzen, die, wenn sie aufputschen, ja, sind, ja auch auf der Liste stehen würden. Das
stimmt.
Die würden sie finden. Ja. Also ich für die zweite Hand, jetzt für die zweite Hockey-Bundesliga weiß ich das jetzt nicht, aber beim Fußball zum Beispiel wäre es so.
Also das weiß ich
können
nicht.
Können wir als relativ unwahrscheinlich ich glaub, jetzt wahrscheinlich.
Ja, ich glaube nicht, dass da Dopingkontrollen stattfinden. Okay. Dann kommen wir zur Endokrin.
Da ist Hyperthyreose drin, da ist Cushing drin, da ist
Pheo drin.
Pheo ist drin.
Das häufigste.
Das Pheo ist die häufigste?
Nein. Also das war jetzt sozusagen für dich die Überleitung. Es fehlt noch die häufigste endokrinologische Erkrankung, die Hochdruck macht.
Die häufigste endokrinologische Hyperthyreose hatte ich doch.
Naja, Hyperthyreose macht Hochdruck, aber es ist eben nicht die häufigste.
Also
wenn ich dir das jetzt sage, dann primärer Hyperaldo.
Ja, ich wollte gerade primärer Hyperaldo sagen.
Ja.
Und dass ich glaube, was mich irritiert ist, also Hypothyreose, dann Hyperthyreose sind die beiden häufigsten endokrinen Störungen,
ja,
aber Hyperthyreose ist nicht die häufigste endokrine Störung, die Bluthochdruck macht.
Genau.
Genau, deswegen ist natürlich Hyperaldo, genau.
Hyperaldo klar, ist ja sozusagen im Moment in aller Munde,
ja,
und selbst der normokaliämische Hyperaldo, man soll eigentlich immer danach gucken.
Ja.
10% der Hochdruckleute sollen das haben und in der Gruppe der Resistenten erzähle ich nachher noch, habe ich natürlich Zahlen rausgesucht.
Okay.
Ich bin ja heute in der Schlauberger Position. Psychosomatisch?
Psychisch, psychosomatisch, psychiatrisch, psychologisch, wir haben die ja sozusagen auch erweitert, die Kategorie. Ja, also ich glaube, sicherlich können Stresssituationen und chronischer Stress können sicherlich auch den Blutdruck erhöhen. Ich würde mich schwer tun mit, oder in meiner Vorstellung, ein Hypertonus, der eine Vierfachkombination braucht, da hätte ich gedacht, muss es jetzt einen sehr, sehr manifesten geben. Also eigentlich finde ich, passt das nicht so recht zueinander. Wir hatten gesprochen über Stresssituationen zum Beispiel in Covid-Zeiten. Wir hatten, als wir über, ich glaube, das war in der Folge, als wir über die verlorene Kunst des Heilens gesprochen haben, dass du hohen Blutdruck gesehen hast bei Lehrerinnen, die unter dieser Doppelbelastung standen.
Covid.
Genau. Ich habe erzählt von Blutdruck, von Blutzuckerentgleisung unter stressigen Lebenssituationen. Aber ehrlich gesagt ist mir das ein Tacken zu viel. Also wenn der mit so grenzwertigen Blutdruckwerten und immensem Stress kommen würde, würde ich das eher kaufen als jetzt einen Hypertonus, der eine Vierfachkombination braucht.
Also ja, Medizin ist ein stressiges Studium und vielleicht hat er Prüfungsstress oder so nicht, aber dass dadurch dauerhaft so ein hoher Blutdruck, halte ich auch für eigentlich ausgeschlossen.
Also das eine ist ja das Studium und gleichzeitig spielt er ja aber noch auf Leistungsniveau eine Hockey.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja eine Doppelbelastung, das kann ich mir gar nicht so vorstellen. Wobei ehrlich gesagt, wenn wir uns angucken, also wir haben einen normalen Beruf und dann machen wir noch einen Podcast und wir machen ja beide noch andere Dinge. Also auch wir haben viel um die Ohren, aber ich glaube, davon muss man nicht, so einen Hochdruck kann man davon, glaube ich, nicht kriegen.
Also bei mir reicht eine Tablette für den
Hochdruck. Ja, bei mir auch. Ich bin auch noch bei einem Antihypertensivum und hab damit sehr gute Blutdruckwerte. Damit ist das auch mal raus.
Okay, infektiös habe ich gestrichen.
Ja,
da müsste man wieder um 27 Ecken und so. Ne? Angeboren.
Achso, kommt ja erstmal nochmal A wie angeboren.
Er ist belastet durch seinen Vater, der ab dem 50. Lebensjahr Hochdruck hatte. Ich meine, das ist ja immer so eine Sache, ne, was man mit der Information macht. Nicht? Im Alter von 50 hat die Hälfte der Deutschen hohen Blutdruck. Ob man da dann noch eine erbliche Belastung draus machen kann, das fällt mir immer ziemlich schwer. Aber okay, es gibt dieses Faktum.
Plötzlicher Herztod mit 50 wird ja mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein großer Infarkt gewesen.
Also er hat ab 50 Hochdruck gehabt und mit 63 ist er dann am plötzlichen Herztod.
Ja, gut, das ist ja meistens.
Aber trotzdem.
Trotzdem,
ja.
Ne?
Ja.
Also ja, also das wäre was anderes, als wir kennen ja Patientinnen, wir kennen auch gemeinsame Patienten, bei denen sozusagen dann vielleicht in deren 30er Jahren sozusagen Hochdruck aufgetreten ist, wo dann rausgekommen ist, dass es eine familiäre Zysteninnenerkrankung gibt.
Ja.
Aber auch das würde bei ihm jetzt, du sagst, der hat wahrscheinlich unter mehreren Ultraschallgeräten gelegen. Spätestens bei dir dann nochmal. Also
genau.
Wenn der jetzt viele Nierenzysten gehabt hätte, das hättest du mir, glaube ich, jetzt nicht vorenthalten.
Nein.
Aber das wäre eine Option für angeboren. Also immerhin. Also ich habe ja mal, das war ja zu dem Zeitpunkt gerade Mitte 30, der erste Punkt war, dass ich eben auf einen Nierenultraschall verzichtet habe. Und im Nachhinein, der Blutdruck war ganz gut einstellbar und dann kam im Nachhinein eben raus, dass doch eine Zysteninerkrankung da ist.
Ich schmeiß mal so ein paar Sachen in den Raum, die dich jetzt wahrscheinlich schockieren werden. Sowas wie Gordon-Syndrom und Liddle-Syndrom, das sind tubuläre Transporterdefekte, wo dann zum Beispiel, also Liddle ist noch das häufigste unter den sehr seltenen, wo es zu einer vermehrten Natriumrückresorption kommt. Die haben fallen auf mit einer Hypokaliämie und einem Hochdruck schon im Kindesalter. Wie gesagt.
Liddle hätte ich wenigstens noch den Namen gekonnt, aber ich hätte nicht mehr sagen können, was die Störung ist.
Ja.
Ja,
aber. Musst du ja auch nicht. Also das muss ich ja wissen.
Ja.
Okay, es gibt natürlich auch angeborene Pheochromozytomen. Das, ich glaube, das haben wir drüber gesprochen, als du den Fall deiner Patientin mit dem MEN vorgestellt hast. Ja,
genau.
Nicht? Ja, das gibt es auch nicht. Aber das ist bei ihm alles nicht bekannt.
Naja, und das wäre auch wahrscheinlich ja dann doch, so wie du schilderst, mit Anfang 20 rausgekommen.
Hm? Dann habe ich aus VI vaskulär, da haben wir natürlich noch was.
Also wir haben Nierenarterienstenose?
Ja, ne? Nierenarterienstenose.
Wobei man natürlich sagen muss, das ist eigentlich eine atherosklerotische Erkrankung.
Ganz überwiegend.
Ne? Ganz überwiegend. Mhm. Die fibromuskuläre Dysplasie ist eine Krankheit von Frauen und nicht von Männern.
9:1. Sehr
ja,
gut.
Genau.
Ich finde, also, wir sollten noch mal eine Folge über eine Männerkrankheiten und Frauenkrankheiten.
Gute Idee.
Ne?
Aber also deswegen
9:1.
9:1. Da schließt es nicht aus, macht es aber sehr unwahrscheinlich.
Aber
ne?
Sehr, sehr unwahrscheinlich.
Und dass dass er in dem jugendlichen Alter eine atherosklerotische Nierenarterienstenose hat.
Nein.
Glaube ich nicht. Das,
ja, 24,
das sorry. Nicht kaufen.
Also ja, mit einer familiären Hypercholesterinämie oder so. Ne? Die kriegen ja auch früh Herzinfarkte da. Mhm. Aber das ist eben auch nicht bekannt.
Mhm.
Nun steckt in der Tante-Pia-Liste ja immer noch eine Menge Ungewissheit. Ne? Also wir haben noch eine ganze Reihe von Diagnosen. Wie könnten wir denn diese Liste noch eindampfen?
Ja, wir haben im Moment, also das ist eine Stärke und eine Schwäche der Tante-Pia-Liste ja zugleich. Es stehen im Prinzip ja erstmal alle Dinge nebeneinander. Die stehen, finde ich, in dieser Situation bei diesem Patienten nochmal ganz besonders nebeneinander, ziemlich gleichwertig, weil ich schon vorab von dir die Information habe, dass außer der Proteinurie eine sehr, sehr umfassende Untersuchung überhaupt kein Ergebnis gezeitigt hat. Nichts, wo wir eigentlich den Finger hinlegen bis auf die Proteinurie. Von daher würde es sich ja wahrscheinlich nicht anbieten, sozusagen jetzt, es gibt nichts, was eine, also wenn du mich jetzt fragen würdest, was sind die drei häufigsten, dann würde ich aus den Befunden oder aus der Fallkonstellation, ist es schwierig, das abzuleiten. Das heißt, man könnte mit so etwas platteren Dingen daherkommen, zum Beispiel mit so einem Konzept von häufiges ist häufig und seltenes ist selten. Man könnte also einfach schauen, in der Konstellation von einem Anfang 20 Jahre jungen Mann, was wären denn die häufigen Dinge oder die eher häufigen?
Also wir sind ja beide Freunde von Gerd Gigerenzer, dem Kognitionspsychologen, nicht, und haben seine Bücher gelesen. Und da geht es um etwas, das nennt er Heuristiken.
Mhm.
Nee, also mal platt übersetzt Faustregeln. Und diese Faustregeln, die sind häufig im klinischen Alltag extrem hilfreich.
Mhm.
Insbesondere, wenn es um den Übergang geht von Ungewissheit. Nee, also wir haben eine ganze Vielzahl von Diagnosen, die jetzt möglich sind, nee, aber haben irgendwie nicht so richtig einen Anker, wo wir einhaken könnten. Und im Übergang zu, wir hätten ja gerne, sagen wir, eine Liste, wo wir dann mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten könnten, nicht? Und dann, so wie in einer unserer letzten Folgen, vielleicht sogar Likelihood Ratios berechnen könnten, wo wir dann wieder sozusagen im Bereich der Wahrscheinlichkeiten arbeiten und nicht mehr in Ungewissheit. Ne?
Ja.
Ich sag dir mal meine Heuristik, ne?
Mhm.
Für diesen Fall. Ne? Meine erste Heuristik ist, dieser Fall stinkt zum Himmel. Ein 24-Jähriger mit 4 Antihypertensiva, das stinkt zum Himmel.
Ja, darf ich einmal sagen, die Heuristik war mir neu. Aber sie ist nicht schlecht. Also wir haben uns durchaus schon mal über Heuristiken unterhalten. Okay.
Um das etwas differenzierter zu sagen, wäre meine nächste, wäre bei mehr als 3 Antihypertensiva denke ich an eine sekundäre Hypertonie.
Genau, da waren wir ja ganz früh, ehrlich schon. Das war ja schon...
Die hast du schon gesagt.
Die habe ich tief verinnerlicht. Deswegen ist das für mich gar keine Heuristik mehr, die ich mir...
Aber die ist, ich finde die ist... Wenn ich gucke, was ich an Überweisungen kriege für Ausschluss Nierenarterienstenose und der Patient kriegt ein Antihypertensivum, weißt du, und ich kann im Prinzip schon, bevor ich überhaupt den Schallkopf angeschmissen habe, kann ich schon sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Nierenarterienstenose ist, die geht gegen null. Ja. Also deswegen, ich finde, das ist eine sehr wertvolle Heuristik. Ich sag meinen immer die Leute, die mir zuhören, immer denken sie an eine sekundäre Hypertonie, wenn drei und mehr Antihypertensive im Spiel sind, dann müssen sie gucken.
Und insbesondere, wenn dann das Ganze noch nicht lange läuft und der Mensch noch jung ist. Ne?
Genau, das wäre nämlich meine...
Also das ist ja fast sowas, neben der Heuristik würde ich daraus, also im Computer hätte ich mir so eine Red Flag gewünscht. Ne? Also wo ja, es steht keine Ursache, keine Diagnose für eine sekundäre Hypertonie-Ursache im Computer. Er ist aber jung und hat vier Antihypertensiva, hier stimmt was nicht.
Mhm. Das wäre eben meine dritte Heuristik, die in diesem Fall greifen könnte. Also die man muss nicht jede, sondern man kann eine von den drei, dann alle führen einen weiter. Meine dritte wäre gewesen, je jünger der Patient, desto wahrscheinlicher ist eine sekundäre Hypertonie. Mhm. Dazu habe ich Zahlen rausgesucht und habe mit Open Evidence gearbeitet und habe Open Evidence gefüttert mit, wie sieht denn die Liste der Differentialdiagnosen aus bei einem 24-jährigen Patienten, der vier Antihypertensiva einnimmt? Und da kommt dann raus, dass Open Evidence mir sagt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% handelt es sich um einen primären Hyperaldo. Mhm. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 18% um eine renovaskuläre Hypertonie. Und mit einer Wahrscheinlichkeit von 13% um eine renoparenchymatöse Hypertonie.
Okay.
Es geht dann noch weiter, nicht? Aber dann gehen die Prozentzahlen unter 10%. Es kommt auch da wieder das FEO vor mit 6%. Ne? Sie können es nicht lassen.
Nein. Das klingt zu schön.
Ich würde mal sagen, wir arbeiten mal mit den ersten drei weiter.
Zumal man ja sagen muss, sozusagen, also 55% bei der Bundestagswahl wäre das absolute Mehrheit. Ne? Das ist jetzt ja. und der Abstand zwischen dem und dem nächsten mit 18% ist ja riesengroß.
Riesig,
ne?
Ja. Nun sind wir wieder in dem Bereich sozusagen, dass wir unsere Ungewissheit ja deutlich reduzieren konnten. Wir arbeiten mit drei Differentialdiagnosen und plötzlich wieder mit Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Nee, also wir haben einen Riesenschritt gemacht, sozusagen diesen Wust da, den wir anfangs hatten, zu reduzieren.
Also ich finde, meine Heuristik mit Häufiges ist häufig, also nach der Wahrscheinlichkeit von Häufigkeiten zu arbeiten, ist ja genau das, es stößt, glaube ich, auch in die gleiche Richtung. Ne?
Ja, genau. Die Botschaft, die wir an dieser Stelle noch übermitteln wollen, ist doch, man muss es schaffen, das sagen wir ja auch zum Beispiel immer, wenn es darum geht, nach seltenen Erkrankungen zu testen. Man darf nicht nach seltenen Erkrankungen suchen, bevor man nicht eine vernünftige Prätestwahrscheinlichkeit hat, weil man sonst eben in diese Falle reinrennt, dass man mehr Falschpositive bekommt als richtig Positive. Und das gilt ja, sag mal, in so einem Fall letztendlich analog genauso. Du musst vorher die Liste der Möglichkeiten musst du einschränken. Das ist nirgends gemacht worden in den Briefen, die ich von ihm gelesen habe.
Im Prinzip liegt dem Ganzen zugrunde ja auch noch das Base Rate Konzept. Und ich glaube, das Problem für mich ist jetzt, also ich behandle ganz viel Bluthochdruck, das sind aber alles mit 50er und darüber, bei denen ich anfange, das zu behandeln. Da ist der Teich ist zu 95% oder vielleicht 90% angefüllt mit Menschen, die einfach eine primären Hypertonus haben, eine essentielle
Hypertonus. Über 95.
Hypertonus. Genau. Da muss ich mir nicht viel, da mache ich mir ganz selten Gedanken. Ich komme selten auf so eine Situation, wo ich sage, hier stimmt was nicht. Ne? Ja. Also mit deiner Heuristik, die ich sehr schön finde, das stinkt zum Himmel. Das passiert da selten. Aber ich bin natürlich, also jetzt bei dem Anfang 20 Jahre jungen Mann, hätte ich nicht gewusst, was sind denn die häufigsten. Mhm. Und deswegen finde ich das ist ja total coole Leistung von Open Evidence, sozusagen dafür jetzt das dazu zu befragen und nach der Häufigkeit zu fragen, weil das hilft uns ja total bei der Strukturierung jetzt.
Genau.
Das heißt, man muss aktiv suchen nach der Frage, wie sind die Zahlen?
Ja, also wie würdest du denn jetzt weitermachen?
Ja, also ich bin jetzt nicht der König im Abklären des primären Hyperaldo. Da würde ich mich ehrlich gesagt noch mal einmal kurz zu belesen wollen. Das wäre was ich jetzt, wenn ich fragen würde, wie soll ich die Diagnostik machen, würde ich ehrlich gesagt bei Up-to-Date nachgucken.
Nee, ich meine auch, ich habe dir jetzt sozusagen die drei häufigsten gegeben und jetzt muss man ja irgendwie sagen, okay, die arbeiten wir jetzt ab. Genau.
Also ich würde jetzt, nachdem, also wenn die jetzt alle drei ungefähr gleich häufig wären, hätte ich, glaube ich, überlegt, was man zuerst tut. Aber wenn eine so sehr überwiegt mit über 50%, die anderen beiden schreiben wir uns mit auf den Zettel und gucken die erste einmal an und schauen, ob wir da fündig werden.
Das konnte man ja schon in den Arztbriefen machen, denn das waren alles Sachen, die in der Uniklinik, wo der junge Mann zuerst abgeklärt worden ist, da waren diese Untersuchungen schon gemacht worden und der primäre Hyperaldo war schon ausgeschlossen worden.
Okay, du hast alle Befunde gehabt, die du brauchtest, ja. Um das sozusagen ausschließen zu können. Okay.
Ja. Nierenarterienstenose war er zweimal untersucht worden, hatte er auch nicht.
Das heißt, die haben Duplex gemacht oder haben die ihn auch ins MR gesteckt?
Nein.
Okay.
Die haben zweimal eine farbkodierte Duplex-Sonographie gemacht. Man sieht es ja indirekt auch am Renin-Aldosteron, weil du eben, wenn du eine Nierenarterienstenose hast, hast du sehr hohe Renin-Werte. Das hatte er auch nicht.
Das heißt, wir sind dann bei der, im Prinzip ja der seltensten, ich glaube 13% hattest du genannt, also wir sind an der dritten Stelle gelandet bei einer renoparenchymatösen Erkrankung.
Genau. Was habe ich gemacht?
Du hast jemanden gesucht, der eine lange Nadel hat. Also die Frage ist, jetzt mal etwas weniger spöttisch, ist das eine Situation, brauchst du eine Biopsie an der Stelle?
Also das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ich habe einen Urinsticks gemacht.
Ah.
Also...
Das hatte ich natürlich gedacht, das hättest du schon, weil du sagtest, er hat eine Proteinurie.
Also das hatte ich ja auch aus den Unterlagen.
Ja.
Aber bei uns ist ja Standard, dass Leute mit Hochdruck, die kommen, insbesondere wenn sie zum Erstaufnahme kommen, kriegen einen Urinsticks.
Mhm.
Und in diesem Urinsticks hatte er die Proteinurie,
ja.
Aber er hat auch Eris.
Nein.
Und zwar reichlich.
Nein.
Und dann habe ich natürlich daraus...
Das erzählst du mir jetzt, Ingo. Wir sprachen zu Beginn schon darüber. Das wollte ich wissen.
Kann ich nicht alles gleich weggeben.
Nein, natürlich nicht.
Dann habe ich ein Sediment gemacht und das geht ja dann um die Frage, ist das eine renale Mikrohämaturie oder eine postrenale Mikrohämaturie? Und siehe da, er hat also Akantozyten und im Urinsediment und hat eine glomeruläre Hämaturie.
Nein.
Daher kommt übrigens auch der Titel dieser Folge oder ne, das, was ich dir als Stichwort gegeben habe.
Mhm.
Ne? Das genaue Hingucken lohnt sich. Ne? So dass sich plötzlich meine Differentialdiagnose anders strukturiert hat.
Na klar.
Also was haben wir jetzt vor uns?
Jetzt ist sozusagen eine glomeruläre Erkrankung sehr wahrscheinlich.
Mhm. Und die Hypertonie ist...
Sekundär.
Ist eine sekundäre
Hypertonie. Das ist eine sekundäre Hypertonie bei einem jetzt erstmal unterstellten, ich nenne es mal Glomerulonephritis.
Ja, genau.
So, und ich glaube, mit dem Verlauf kommt man jetzt so ein bisschen wahrscheinlich weiter, auch wenn ich nicht Nephrologe bin. Alles, was rapide verlaufen würde, hätte dem jungen Mann in der Laufzeit ja schon deutlich was wahrscheinlich an Nierenfunktionen gekostet. Aber wie richtig was passiert ist. Das heißt, es muss eine Glomerulopathie sein, die so nicht so ganz schnell läuft.
Genau, was Chronisches.
Was Chronisches.
Krea war immer normal, auch in den Untersuchungen, die schon da in seinem Studienort gemacht worden sind. Insofern war es tatsächlich genau so, wie du sagst. Er hatte eine chronische Glomerulonephritis, die ihm noch keinen Funktionsverlust beschert hatte. Und jetzt kommt das, was du schon gesagt hast. Ich brauchte dann jemanden mit einer langen Nadel. Der junge Mann war einverstanden, er wollte das geklärt haben. Ist dann zum Weihnachtsurlaub wieder zurückgekommen nach Hamburg und ich glaube, die Biopsie hat am 23.12. stattgefunden.
Ja.
Und ist gemacht worden von Matthias Janik.
Ah, okay.
Grüße gehen raus an Matthias, vielen Dank, dass du das für mich und ihn gemacht hast. Und siehe da, die Verdachtsdiagnose, ich hatte natürlich dann als Nephrologe, das gehört sich so, ne? Das ist eine Frage der Ehre. Ich hatte natürlich dann drauf geschrieben, dass ich eine Nierenbiopsie brauche bei einer Verdachtsdiagnose. Und meine Verdachtsdiagnose, was ist die häufigste?
IgA-Nephropathie.
Die IgA-Nephropathie.
Ja,
das hätte auch sehr gut zu dem Sediment gepasst, was er hatte. Wir machen an dieser Stelle mal ein kleines bisschen Werbung für meinen Amboss-Podcast. Vom Urinsticks zur Diagnose, da lernt man alles sowas. Wie man aus dem einfachen Urinsticks tatsächlich in die Niere gucken kann und eine Pathologie, ein Kompartiment in der Niere und damit dann auch in einer Schublade mit Nierenerkrankungen zuordnen kann. Bei Amboss frei zu hören auf YouTube.
Genau, Grüße gehen raus an Herrn Winghardt.
An Herrn Winghardt, genau. Ne? Also und dann ist diese IgA-Nephritis dann bioptisch bestätigt worden. die hat er tatsächlich.
Spannend. Du wirst doch, nachdem du das gesehen hast, du hattest wahrscheinlich die ganzen Unterlagen aus dem, du hattest die Vorbefunde aus dieser universitären Ambulanz, oder? Mhm.
Hat er mitgebracht.
Hatte der im Urinsticks da auch, Iris?
Also erstmal sind sie schlecht verzeichnet, muss man sagen. Also auch kein Sedimentbefund. Und dann habe ich einen Urinsticks gefunden, da hatte er ein plus Iris. Das war bei mir eben schon deutlich mehr. Also man kann natürlich jetzt sagen, zur Entlastung der Hochdruckambulanz oder auch der nephrologischen in der Uni kann man sagen, vielleicht war das dann noch nicht so ausgeprägt oder so. Bei mir war die Situation dann eindeutig, dass er ein nephritisches Sediment hatte.
Was ich daran, also gerade wo wir nochmal über den Urinsticks an sich und gesprochen haben, ich finde das auch in Arztbriefen, speziell auch aus Kliniken, aber nicht nur, finde ich, fristet der Urinsticks ja so eine Art Schattendasein. Ja. Also bei uns spielt das häufig eine Rolle, jemand kommt mit einem, also vielleicht sogar ein junger Mensch oder ein mitteljunger Mensch kommt mit einer schweren erstmaligen Zuckerentgleisung ins Krankenhaus und wir sind dann ein paar Tage später dabei zu überlegen, ob der denn wohl einen Typ-1-Diabetes hat. Und dann ist für uns ja immer total wichtig, ob da Keton im Urin war in der Initialsituation, weil dann kriegen die schnell Insulin, um die zu rekompensieren. Wenn der einen Typ-1-Diabetes hat, ist Keton weg. So, und diesen Sticks zu finden, ist meistens unmöglich. Und das finde ich sozusagen, wir würden jeden Kalium, jeden Blutzucker, du findest, jede Senkung ist auf dem schönen Laborbogen irgendwo dokumentiert. Die Urinstickse werden häufig stiefmütterlich behandelt. Und das, finde ich, das ist schade. Und in diesem Fall sieht man es nochmal ganz, ganz eindrücklich. Das ist wichtig, dass die Urinstickse einfach gut dokumentiert sind. Ne?
Also ich habe ein ähnliches Problem. Und zwar der Urinsticks, der wird noch automatisch übertragen. Oder stimmt gar nicht automatisch, sondern das müssen meine Helferinnen auch händisch eintragen. Aber da gibt es noch eine Maske, wo das eingetragen wird. Ne? Ist zum Beispiel für das Urinsediment. Also wenn ich den Urin unter dem Mikroskop angucke, gibt es keine Maske mehr. Das heißt, das muss ich irgendwo in die Akte schreiben und das wird nicht in unsere Briefe eingezogen.
Jetzt spoilern wir mal und machen keine wörtliche Werbung. Wir benutzen ja seit kurzem dasselbe Praxisprogramm.
Ja.
Wir sind mit unserer Praxis gewechselt und sind jetzt bei dem, das ihr auch habt. Und es gibt Wege, wie das ganz leicht auftaucht. Und da verrate ich dir nachher, wie das geht,
das
wie du das organisieren
du
kannst.
Ja.
Weil wir nämlich zum Beispiel, wir sind in der Situation, dass wir ja häufig Patienten haben, die bringen Laborbefunde mit. Und die bringen, also für uns ist ja immer wichtig, HbA1c und Krea zum Beispiel. Mhm. Und die geben wir über dieses System ein. Und wenn wir einen Brief schreiben, dann entsteht ein automatisches Laborfeld in dem Arztbrief, wo diese mitgebrachten Befunde stehen. Und diese Felder sind erweiterbar und konfigurierbar. Und da kann man für dich ein Sedimentfeld erstellen, da bin ich mir sicher.
Okay. Also den Fall haben wir jetzt gelöst. Ich finde schon, du warst ganz am Anfang, als ich dir die ersten Daten, warst du schon ganz dicht dran. Also, ne. Ich hätte keine Zweifel, dass du das schnell gelöst hättest.
Nein, wir haben ja so ein bisschen aus didaktischen Gründen, hast du mir ja was vorenthalten. Das ist ja auch völlig richtig.
Diese Briefe, die ich da gelesen habe, hatten eine Unzahl an Untersuchungen. Und das ergibt sich ja so den Anschein, als hätten die an alle Differentialdiagnosen gedacht. Und dann stand da so, die haben dann nicht geschrieben, Ausschluss von, sondern deren Formulierung war kein Hinweis für Pheochromozytom, kein Hinweis für Cushing, kein Hinweis für primären Hyperaldo, kein Hinweis für Nierenlaternenstenose. So haben die das formuliert. Ne? Und es gibt sich ja so den Anschein, das heißt, wenn man umfänglichste Diagnostik macht, dass man dann sich in Sicherheit wiegen kann. Und meine Frage an dich ist, was denkst denn du zu so ausgedehnter Diagnostik? Reduziert das unsere Ungewissheit oder was macht das mit uns?
Also ich glaube, dass diese massive Diagnostik eher die Ungewissheit steigert.
Ja.
Und zwar deutlich. Und ich glaube, hier kommen mehrere Dinge zusammen. Also das eine ist, glaube ich, wenn ich so einen Brief lesen würde, wo so viele Untersuchungen gemacht worden sind, denkst du, okay, das wird, wenn die das schon so schreiben, wird das schon richtig sein. Das zweite kommt, glaube ich, also du hast, glaube ich, das Wort Universitätsklinik in den Mund genommen. Das ist natürlich immer noch, also aus einer Klinik und dann noch aus einer Spezialambulanz von der Universitätsklinik. Das hat natürlich so ein Signum von, kann es sein, dass ich schlauer bin als
Schrift.
Die? Ja, die Heilige Schrift, ja, oder auch einfach nur so eine, ich sag mal vorsichtig, so eine gewisse Demut. Kann es sein, dass ich das besser weiß als die? Wobei, wenn man jetzt ehrlich bin, gucke ich gerade, also in bestimmten Ambulanzen hat man ja auch mal einen Einblick. Da sitzt ja nicht der 20 Jahre erfahrene Oberarzt in aller und macht dort die Sprechstunde. Da sitzen auch Kollegen, die deutlich unerfahrener sind als das, was wir zum Beispiel sind oder was überhaupt jeder, also da sitzen auch nicht immer Leute, die wirklich Facharztstatus schon haben. Also wahrscheinlich ist es auch ein Fehler, sich sozusagen darauf zu verlassen, dass das schon alles richtig ist. Man muss das machen, was wir ja gelegentlich als gegen den Strich denken meinen. Ne?
Ich glaube, wir müssen noch mal ganz, ganz hart sagen, dass dieses ich mache viel Diagnostik die Ungewissheit nicht reduziert, sondern erhöht. Und zwar liegt das ja einerseits daran, dass du in dieses Phänomen reinkommst, wenn du in dem Moment, wo du nach seltenen Erkrankungen suchst, du screenst praktisch, ohne dass du vorher die Prätestwahrscheinlichkeit erhöht hast, dann hast du eben das Problem viel falsch positiver. Das heißt, du kannst gar nicht mehr sagen, wenn dann ein Test positiv zurückkommt, ist der richtig oder falsch positiv. Das heißt, ohne guten Grund nach einem Pheochromozytom zu suchen oder nach einem Cushing zu suchen oder Morbus Fabry oder was es da alles gibt, kannst du dich nicht auf das Ergebnis verlassen, sondern deine Unsicherheit wird eher größer. Und der zweite Grund ist, das nennt der Engländer flapsig Trapped by Incidental Findings. Du produzierst Befunde, die gar nicht zu deinem Konzept passen und wo du dann sozusagen nachuntersuchen musst, um das wieder aus der Welt zu bekommen.
Das war genau das, worauf ich gerade hinaus wollte. Der junge Mann hat ja fast noch Glück gehabt. Also, dass bei diesen vielen Befunden nicht zum Beispiel sowas wie leicht erhöhte Metanephrine aufgetaucht sind oder so.
Ein Klassiker, ne?
Ja. Das wäre ja, das hat irgendwie ein paar Bananen gegessen am Tag zuvor als Sportler, ne? Ist ja auch viel Kalium drin. Das hätte zum Beispiel auch noch so ein völlig falsches Abbiegen erzeugen können, ne? Da hätte man dem plötzlich gesagt, er hätte ein Pheochromozytom. Ich weiß nicht, ob ich dir schon mal erzählt habe, dass ich mal kurzfristig für einen halben Tag gedacht habe, ich hätte ein Pheochromozytom.
Du selber?
Ich selber. Ich war ein junger Mann und war im Zivildienst. Ich war 18. Mir ging es da auf der Station nicht so richtig gut. Und dann haben die mal einen Blutdruck gemessen. Und dann hatte ich hohe Blutdruckwerte. Und dann war ich bei meiner Hausärztin, meiner damaligen. Und die hat neben anderen Untersuchungen, ich kannte mich ja gar nicht aus, musste ich so ein Sammelurin machen. Das war ja eine Herausforderung. Seitdem weiß ich auch, wie nervig das ist, Sammelurin zu machen. 24 Stunden Sammelurin. Und das Fremdpinkeln das große Problem ist. Egal. Ich habe das gemacht. Und dann sollte ich anrufen, ob die Befunde da sind und wann ich zu ihr kommen kann. Und dann hieß es, die Befunde sind da, sie können vorbeikommen. Und als ich vorbeikam, stammelte sie so ein bisschen rum und wollte mir das Ergebnis nicht sagen. Und sie sagt, da stimmt irgendwas nicht, ich rufe sie nachher an. Und dann bin ich zur Arbeit gegangen und habe gewartet, dass diese Praxis hat mich anruft. Dann riefen sie an, was war passiert? Das Labor hatte versehentlich einen falschen Referenzbereich ausgedruckt. Und durch den falschen Referenzbereich sah es plötzlich so aus, als hätte ich hohe Metanephrine im Urin. Aha. Und die Kollegin war schlau genug zu sagen, hier stimmt was nicht. Also um nochmal dich zu zitieren von vorhin, das stinkt zum Himmel. Hat sie mir den Befund nicht gesagt und hat nicht gesagt, sie haben Pheochromozytom. Sie hat gesagt, hier stimmt was, ich muss einmal telefonieren und hat irgendwie das beim Labor rausgekriegt.
Ja.
Also das ist
ein Glück, nicht dass
ja ein so Glück, so genau. Das macht also schon die. Ich meine, das waren jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 3-4 Stunden. Schon das macht was mit dir und so. Und ich glaube, wenn es bei dem jungen Mann so gewesen wäre, da wäre ja in der Diagnostik, dann läuft plötzlich eine Diagnostik in die Richtung.
Ja, ja. Ab, ne?
Wo wir darüber sprechen, fällt mir ein. Es gab von, das, zum Glück ist das, glaube ich, vor ein paar Jahren geendet. Gab es eine ganz große, ja so eine Art allgemeine Gesundheitsstudie an der Universitätsklinik hier in Hamburg. Und da sind Leute, sind auch gesunde Leute eingeladen worden, sind unterschiedliche Routineuntersuchungen gemacht worden. Es gab so einen
Ast, da haben die sie... Die läuft, glaube ich, noch.
Sie läuft noch, okay. Mhm. Ja, dann habe ich lange nichts mehr davon gesehen. Aber dann sind klinisch unauffälligen Leuten sind MRs gemacht worden oder Herzechos oder Labor. Und gerade, und bei diesem Verfahren sind so unglaublich viele pathologische Werte natürlich auch rausgekommen, die keine Bedeutung hatten, die aber zu einer unglaublichen Verunsicherung und zu ganz viel Arbeit im ambulanten System geführt haben, weil die mussten dann ja, die sind dann mit den Befunden zu ihren Hausärzten geschickt worden, um das abzuklären.
Musste wegkontrolliert werden.
Mhm. Ja, und teilweise ja mit relativ viel Aufwand. Also, aber wir haben immer noch die Situation, dass ich glaube, ich versuche ja geiziges Labor zu machen und eine geizige Diagnostik. Das führt aber bei einigen Patienten dazu, die denken, dass ich nicht so ein guter Arzt bin. Ja, die Leute, die viele Tests machen, gelten irgendwie als die besseren. Gell, Herr Doktor, Sie machen doch jetzt das große Blutbild.
Das große Labor.
Das große Labor. Das große Blutbild muss man immer fragen, weil die meinen natürlich nie ein Differentialblutbild, sondern die meinen viele Werte und glauben, dass das gut sei, viele Werte zu messen. Ich erkläre das dann immer, warum das keine gute Idee ist, aber das ist so wie im Krankenhaus die große Aufnahmelatte, ne? Das große Kreuz einmal durch und irgendwas ist dann bestimmt auffällig und hat möglicherweise gar keinen Zusammenhang mit dem eigentlichen Problem.
das war ja früher, war das ja sozusagen gang und gäbe, dass man das machte, nicht, dass man eine große Aufnahmeroutine machte, um irgendwie einmal den Ausgangsstatus zu haben. Ich weiß gar nicht, ob die das heute noch machen oder ob da schon, wenn man die Erkenntnis durchgesickert ist, dass man sich auch in eine ziemlich unangenehme Situation bringen kann, je mehr man an Tests macht. Ne?
Ich glaube, das Troponin messen sie immer, ist, glaube ich, mein Eindruck. Aber vielleicht ist das jetzt auch nur eine bösartige Unterstellung.
Aber lass uns noch mal einmal, vielleicht machen wir auch mal noch mal eine Folge über Test und Testtheorien. Wir können nicht doll genug betonen, man soll die Diagnostik machen, die man für seine Diagnosen, die man in der Prätestwahrscheinlichkeit rausgearbeitet hat, die man braucht, aber nicht mehr. Nicht mehr. Mhm. Und wir haben das ja mit den Studenten früher immer zugespitzt und haben gesagt, machen Sie Ihre Liste von Differentialdiagnosen und machen Sie einen Test. Einen Test. Mhm. Nicht? Und wenn ich hier in diesem Fall gucke, wenn die so sparsam, wie wir das mit den Hypertonikern machen, nicht? Wenn die nur einen Urinstix gemacht hätten und sich diesen jungen Mann erstmal angeguckt hätten, vielleicht wären sie eher auf die Diagnose gekommen als mit 3 Seiten Speziallabor.
Also wenn der Iris im Urin gehabt hätte, dort schon und auch dort im Sediment, dann hätte man ja an ganz viele andere Sachen erstmal überhaupt nicht denken müssen.
Genau.
Also mit einer glomerulären Erythrozyturie muss man sagen, da muss offensichtlich ein parenchymatöser Schaden vorliegen. Da wäre ja ganz viel sofort auf ferner Liefen gerutscht.
Aber es wirkte eben so, diese Briefe wirkten so wie, so jetzt machen wir die große Latte und na, die ganze Endokrinologie gleich mit.
Klar.
Ich glaube, den Fall haben wir umfänglich besprochen und auch die Botschaften, die wir senden wollten. Ich würde gerne noch einen Wunsch einer Zuhörerin, die uns geschrieben hat, erfüllen. Und zwar war eine große Bitte, dass wir am Ende der Folgen immer noch mal den Fall zusammenfassen.
Ja.
Und ich würde diesen Fall gerne noch mal zusammenfassen. Also wir haben einen Fall gehört von einem 24-jährigen jungen Mann, der sich mit einem arteriellen Hypertonus vorstellte, der mit 4 Antihypertensiva nur zu kontrollieren war. Und es gab bereits eine umfängliche Vordiagnostik auch aus einer Uniklinik. Ich habe dann Heuristiken angewendet, um die mögliche große Zahl der Differentialdiagnosen etwas einzudampfen. Zum Beispiel eben eine, die ich sehr hilfreich finde, ist bei mehr als 3 Antihypertensiva denke ich an eine sekundäre Hypertonie und fange an, danach zu suchen. Oder aber auch, je jünger der Patient, desto wahrscheinlicher ist eine sekundäre Genese. Das hat mir erlaubt, dass ich die Zahl der Differentialdiagnosen relativ rasch auf 3 große Gruppen eindampfen konnte. Aus diesen 3 war dann der Urinstix auffällig und das hat dann die weitere Diagnostik bestimmt, weil jetzt plötzlich es sich um eine sekundäre Hypertonie bei einer Nierenparenchymerkrankung handelte. Die weitere Abklärung war dann, er war ja antikörpernegativ, die waren ja alle schon getestet. Die wahrscheinlichste Diagnose in diesem Segment, in dieser Schublade, sagen wir immer, war IgA-Nephritis. Und die ist dann letztendlich bioptisch gesichert worden, nicht? Sodass die Heuristik, die Faustregel an dieser Stelle uns geholfen hat, die möglichen Diagnosen relativ rasch zu reduzieren auf wenige, die dann wieder sehr gut handhabbar waren, auch mit Wahrscheinlichkeiten. Das wäre so meine Zusammenfassung.
Ja, das ist auch eine sehr schöne. Und es war ein spannender Fall, eine spannende Patientengeschichte. Und ja, vielen Dank, das hat Spaß gemacht, Ingo.
Ja. Wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, dass die Folge euch wieder großen Spaß gemacht hat. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Genau. Bis dann.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.